Grüezi miteinander und herzlich willkommen zur 165. Folge des Brettspieler-Podcasts, den ihr Welt nicht braucht. Ich bin der Sebastian aus der Schweiz, hallo zusammen. Ja, zuallererst mal direkt zu den Spiel des Jahres, den Nominierten von 2022. Das ist in der Kategorie Spiel des Jahres Top 10, Cascadia und Scout. Danach haben wir bei den Canon-Spielen Living Forest, Dune und Cryptid. Hier noch herzliche Gratulationen an alle Verleger, an alle Autoren, Autorinnen, die da mitgemacht haben, die da nominiert wurden. Auch von den Leuten, die auf der Longlist, was wirklich viele tolle Spiele dabei haben, die vertreten sind, auch noch herzliche Gratulation. Zu den Kinderspielen finde ich es natürlich mega krass, dass Wolfgang Wasch gerade zweimal vertreten ist mit runterreduzierten Spielen, von dem er bereits nominiert war, auch schon clever, und mit Quacks & Company nach Quedlinburg. Der Zauberberg soll auch ganz gut sein, davon habe ich das Jahr durch schon relativ viel gehört. Ja, nochmal hier herzliche Gratulation. Ja, vom nominierten Raten habe ich jetzt gerade selber gesehen, dass ich bei den Kennerspielen des Jahres immer dachte, ich hätte bloß einen richtig. Aber jetzt lasse ich wieder raufschauen. Nee, es waren ja zwei. Auch Living Forest, nicht nur Dune. Da ich Living Forest aber noch nie gespielt habe, ist mir das irgendwie aus dem Kopf entfallen. Bei den Spielen des Jahres habe ich zwei richtig. Cascadia und Scout. Naja, das ist doch schon mal ein gutes Jahr, dass ich da zwei von dreien bei beiden Kategorien richtig geraten habe. Ein Schulternklopfen für mich. Tja, zu den Spielen, die ich diese Woche gespielt habe, dazu komme ich gleich, aber kurz noch ein kurzes Intermezzo. Ich habe diese Woche Katarenga gespielt. Diesmal habe ich das Spiel mit zur Arbeit mitgenommen und habe das gegen eine Kollegin gespielt, die selber sehr viel Schach spielt und auch noch im Schachclub ist oder war. Auf alle Fälle wollte ich hier mal ein Spiel noch beibringen, was auch Ähnlichkeiten mit Schach hat, aber doch trotzdem etwas anderes ist. Ich habe dazu mal vor wenigen Jahren auch noch mal Unitama mal näher gelegt, was sie dann auch gerne probiert hatte. Aber ihre verstaubten Schachkollegen, die hatte da nicht so Bock, da etwas mit ihr zu spielen. Letztes auch mit Katarenga, das fand sie auch wieder mega toll. Aber ja, sie befürchtet schon, dass ihre Kollegen das dann auch nicht spielen wollen. Trotzdem hat sie noch Fotografien vom Spiel gemacht, um das mal vorstellen zu können. Gespielt haben wir zwei Partien. Die erste Partie habe ich verloren, die zweite Partie, die habe ich dann sehr stark und schnell dominiert. Also hat auch mir und ihr auch sehr viel Spaß gemacht. Gespielt habe ich auf der BoardGameArena.com Azul mit dem Purple Sheba und mit dem Prätagogen. Das ging zu Ende. Da hat der Purple Sheba eindeutig gewonnen. Gespielt habe ich Innovation mit dem Cooper 77, Christian vom Einzelspiel-Podcast, da hat er gewonnen. Ich hatte, wie viel Punkte hatte ich denn da noch? Ein Punkt? Boah, das war sehr mager. Ich habe vermutlich irgendwie mit der Steinmetzkunst habe ich irgendwie etwas dominiert. Und da hat er dann mit 6 Punkten gewonnen. Auch gestern noch Abend, noch kurz, nachdem ich da die Website vorbereitet habe, bin ich noch mit dem Peter vom Einzelspiel-Podcast natürlich fertig geworden. Da hat er gewonnen mit 6-0. Oh, da habe ich wirklich ganz schlecht gespielt. Gespielt haben wir gestern Abend noch Hungry Monkey, ein Spiel, welches wir durch die Woche einige Male gespielt haben. Ein neues Spiel von Heidelberg Games. Und zwar ist es auch ein Spiel aus dieser Radiant Culture Series, bei dem eben Spiele wie Spicy, Anansi, Coyote und Blazy, sage ich jetzt mal, das heißt eigentlich Blaze, und Hungry Monkey eben erschienen sind. Der einzige Unterschied zu den anderen Spielen ist, dass sie anscheinend jetzt die Glitzerfarbe weggelassen haben. Weshalb? Na, finde ich schade. Hätten sie eigentlich normal weiterführen können. Nee, Hungry Monkey von Heidelberg Games 2022 rausgekommen. Der Autor ist der Erik Andersson. Sunden ist ein leichtes Kartenspiel, welches angelehnt an Shithead oder Palace ist. Ich kenne beide nicht. Das sind Karten, die man mit normalen Pokerkarten spielen kann, bei denen man eben Karten ablegen muss. Die Person, die zuerst alle Karten abgelegt hat, ist noch nicht der Gewinner, aber die Person, die es zuletzt schafft oder eben nicht mehr schafft, ist der Verlierer des Spiels. Haben wir hier in diesem Spiel auch gut abgebildet mit Tierkarten, die auch bestimmte Sonderfähigkeiten haben. Ich persönlich würde es jetzt halt irgendwie vergleichen mit einem Leather-Climbing-Spiel, dass man Karten immer in einem gleichen oder höheren Wert ablegen muss. Man hat aber auch Elemente aus Spielen wie Golf, also Cabo oder Biberbande, bei dem man 4 Karten vor sich liegen hat, die sind verdeckt. Die kann man noch nicht ablegen zu Beginn des Spiels, da muss man zuerst warten, bis das Spielende eingeläutet wird. Es gibt eine böse Miezekatze, das ist eine Karte, die in das Spiel, je nachdem, wie viele Mitspieler das mitspielen, ins Spieldeck kommt. Wenn dann die aufgedeckt wird, dann kann man auch Karten nicht nur aus der Hand ausspielen, sondern eben auch von diesen 4 Karten, die man offen vor sich ausliegen hat. Durch das Spiel hindurch kann man diese Karten manipulieren, und zwar gibt es eben, wie schon gesagt, verschiedene Tierkarten, die man ablegt, von den Werten von 2 bis 11. Wir haben auch noch den Affen, der kopiert einfach die Kartenfähigkeit der darunter oder der darüber liegenden Karte. Ja, es gibt einen Spatz, mit dem kann man Karten aus der Hand mit seiner Auslage austauschen. Es gibt eine Schlange, mit der kann man eigene Karten oder Karten des Gegners anschauen. Da habe ich schon im Boardgame-Geek-Forum gefragt, wieso sollte man Karten des Gegners anschauen, wenn es keine Möglichkeit gibt, mit diesen Karten zu interagieren, also abgesehen von drunter schauen. Ich habe eben so an sowas gedacht, wie dass man eben nach Karten tauschen könnte, kann man eben leider nicht. Der Autor, der hat dann geschrieben, das ist schon gut, dass man da runterschauen kann, da kann man eben im Endgame quasi, dann weiß man, was die Gegner so drunter haben und dann kann man dagegen steuern. Naja, ist für mich persönlich relativ viel Memory, was man sich da behalten muss, wenn man auch versucht, seine eigenen Karten zu verbessern und sich zu merken, was da alles darunter liegt. Kann man machen, ob man das wirklich macht, weiß ich nicht. Dann gibt es noch andere Karten, gibt zum Beispiel die 7, das ist ein Mungo. Wenn man die ausgespielt hat, dann kommt man nochmal an Zug. Dann gibt es die 8, der Bulle. Wenn man diese Karte gespielt hat, dann muss die nächste Karte wieder niedriger sein. Dann gibt es noch, zu guter Letzt noch den Tiger mit der 11. Ja, wenn man den abgelegt hat, dann kann der ganze Ablagestapel wieder weggelegt werden. Ja, es gibt auch noch die Ameise mit der 1, habe ich es vergessen. Es beginnt ja eigentlich schon mit der 1. diese Karte kann man immer drauflegen, auf jede Zahl, aber man muss den ganzen darunterliegenden Tierstapel auf die Hand nehmen, was teilweise schon relativ viel ist. Man kann übrigens auch aus dem Nachziehstapel Karten ziehen und legen, wenn man selber keine passende Karte hat. Also passend heißt ja in dem Fall, der Wert muss gleich hoch oder eben höher sein wie die ausliegende Karte. Und wenn man das aus der Hand nicht machen kann, macht man es vom Nachziehstapel. Wenn man da eine illegale Karte dann legt, dann muss man auch den ganzen Nachziehstapel auf die Hand nehmen. Und so wird das eben reihum halt so lang gespielt, bis diese böse Miezekatze aufgedeckt wird. Und danach kann man eben aus seiner eigenen Auslage oder aus seiner Hand noch fertig spielen, bis man alle Handkarten losgeworden ist. Die eigene Auslage möchte man durch das Spiel hindurch so präparieren, dass man möglichst hohe Zahlen drin hat oder auch irgendwie Zugwiederholungskarten, damit man dann eben möglichst nicht in eine Falle gerät, dass man dann den ganzen Nachziehstapel noch auflesen müsste und weiterspielen muss. Tja, Hungry Monkey haben wir jetzt eben zu dritt gespielt, gestern noch, aber auch zu viert mit dem Sohn noch, durch die zweite Hälfte der Woche oft gespielt, hat uns Spaß gemacht. Eben hier, kleiner Nachteil, groß interagieren mit den gegnerischen Karten haben wir jetzt nicht gemacht. Kann man eben bloß nur mit der Schlange machen, aber kein Kartentausch. Hat mir persönlich aber gut gefallen. Ist ein locker leichtes Kartenspiel, das man auch gerne mal ab und zu auspacken kann. Der Autor, der Erik Andersson Sundén, der trat jetzt bisher zweimal in Erscheinung, was es so spieltechnisch ist. Jetzt gerade das erste Mal hier mit Hungry Monkey. Ist schon eigentlich das zweite Mal. Das erste Mal mit Whirling Witchcraft, was ein wenig Bass hatte letztes Jahr an der Messe Essen, da sein Spiel eben Whirling Witchcraft bei der Fairplay Magazin Wertung relativ weit oben stand. Da wurde da noch viel nachgeschaut, was Whirling Witchcraft denn für ein Spiel ist und ob man das schon zu Deutsch kriegt, leider noch nicht. Aber sollte ja vermutlich dieses Jahr auf Deutsch kommen. Das war's mit Hungry Monkey. Ich möchte immer Blue Monkey sagen, weil das Schachtelcover so schön blau ist. Gespielt haben wir gestern Nachmittag noch Cascadia, meine Print-and-Play-Version, die ich lange ausgeliehen habe. Jetzt habe ich sie wieder zurückbekommen. Wir konnten das gestern auch spielen. Die Kinder, die waren auf einem Outdoor-Spielplatz. Wir waren daneben, hatten einen guten Blick auf sie. Und wir waren eben daneben und konnten da nach dem Mittagessen noch diese Runde Cascadia spielen. Hat mir Spaß gemacht, allen Anwesenden auch. Die Runden, die gingen schnell rum. Es war ein schöner Stress mit dem Plättern auffüllen. Aber auch mein Schwager, der es zum ersten Mal gespielt hat, der hatte Freude daran. Gewonnen hat meine Frau mit 98 Punkten, gefolgt von meinem Schwager mit 95 Punkten. Ich hatte magere 88 Punkte, war vor allem beim Landschaftsbau gut mit dabei. Landschaftsaufbau gut mit dabei. Mit den Tieren habe ich so lala gespielt. Aber eben, wie gesagt, hat sehr Spaß gemacht. Das waren schon die Spiele, die wir jetzt so diese Woche gespielt haben.
Hui, was hat Papa mit uns gespielt?
Mit den Kindern haben wir diese Woche Katarenga gespielt. Mit dem Sohn eben Anfangswoche auch noch nach dem Frühstückessen haben wir Katarenga gespielt. Er hat das wieder vorgeschlagen, was mich freute. Das war aber eine relativ kurze Partie, bei der ich schon wieder gewonnen habe. Mein Sohn, der hatte gar keine Steine auf der gegnerischen Linie. Das Problem ist, dass mein Sohn sich sehr defensiv aufstellt, aber keine Offensive startet, auch nie versucht, mal an meiner Grundlinie zu kommen. Ja, was natürlich dann ein starker Grund ist, wieso, dass er ja nicht gewinnen kann. Ich hoffe, das ändert sich bald, aber dass er noch weiterhin Freude am Spielen hat. Gespielt haben wir diese Woche Fantasy Ranch, und zwar ein kleines Spiel, welches da bei Fantasy Ranch mitgeliefert wurde, der sich der Reitersflug nennt. Aber hier noch kurz zu Fantasy Ranch. Ein Spiel, welches 2019 ursprünglich rausgekommen ist, jetzt aber 2022 bei ja der Spieleschmiede halt geschmiedet wurde und bei, wie heißt denn der Verlag, Spielfable, also nicht ein Spieleschmiede-eigener Marke, sondern halt dieses Label, ja, das ja vor ein paar Jahren mal dieses Fischspiel rausgebracht habe. Wie hieß es denn? Freshwaterfly? Ja, genau. Und andere coole Spiele natürlich auch im Programm hat. Die Spielautorinnen sind Keisha Swanland und Anastasia Swanland, zwei Geschwister. Bei Fantasy Ranch haben wir ein Pferde-Ranch-Spiel, bei dem wir halt, jeder hat eine eigene Ranch und wir müssen irgendwie ja versuchen, Pferde anzuhäufen und mit diesen an verschiedenen Turnieren zu gewinnen. Das Originalspiel, also das Spiel selber, habe ich selber noch nicht gespielt. Bei Fantasy Ranch kommt aber eben noch ein kleines Spiel mit, welches man schon mit sehr jungen Spielerinnen spielen kann, ab 5 Jahren. Auch dieses Spiel ist in 3 Stufen, verfügbar, eben wie auch das Fantasy Ranch, welches auch in 3 verschiedenen Altersstufen oder Schwierigkeitsstufen gespielt werden kann. Beim Reitersflug haben wir ein ziemlich einfaches Roll-and-Move-Spiel, also ein Würfelspiel, bei dem man sich über ein Spielfeld bewegen muss, bei dem es im Prinzip hauptsächlich darum geht, die Anatomie der Spielkarten kennenzulernen. Spielkarten selber, ja, was haben sie? Die haben eine Abbildung von einem Pferd drauf, die haben den Namen des Pferdes drauf, die Kosten des Pferdes, wo das Pferd untergebracht werden kann, halt eben, ja, was gibt's da auf der Weide, auf dem Paddock, keine Ahnung, im Stall und so weiter sind 5 verschiedene Sachen. Dann hat es da noch die Werte drauf. Habe schon gesagt, wie teuer das ist, um es zu kaufen. Ja, wie viel Karotten, das man da abgeben muss. Dann hat es da noch Werte drauf, wie gut, dass es in bestimmten Turnieren abschneidet, ob es überhaupt in bestimmten Turnieren mit teilnehmen kann. Da hat es jeweils 3 Icons darunter, die eine Zahl von 1 bis 3 haben. Wenn es eine 3 ist, dann ist es sehr stark. Dann kann man während dem Turnier mit 3 Würfeln teilnehmen. Mit 2, das ist halt ein Standardwert. Oder 1, dass es überhaupt am Turnier teilnehmen kann mit einem Würfel. Jetzt beim Reiterausflug, ja, ist eigentlich relativ simpel. Wenn man das ganz einfache Spiel spielt, heißt das Cowboy-Level, glaube ich, bei dem man einfach mit dem Würfel halt würfeln muss, dann fährt man über die Zugfelder und dort, wo man stehen bleibt, kann man halt irgendwas Bestimmtes machen. Jetzt zu Beginn hat jeder schon 4 Pferde als eigenen Stall schon, als eigene Ranch, hat man schon diese 4 Pferde, mit diese kann man ja dann irgendwie interagieren. Es gibt die Möglichkeit, dass man dann Pferde vom Markt nehmen kann. Also nicht kaufen, sondern einfach nehmen. Das ist schon ganz einfach. Man muss nicht mit Geld oder eben mit Karotten irgendwas machen. Man kann sie einfach nehmen. Man schaut sich diese Auslage an, sagt, dieses Pferd will ich. Und nimmt es sich in die eigene Auslage. Das Ziel des Spieles ist es jetzt, die Person zu sein mit den meisten Pferden. Es gibt dann auch die Möglichkeit, dass man Pferde tauschen kann mit anderen Personen oder mit der Verkaufsauslage. Naja, ganz, ganz runtergebrochen, ganz, ganz simpel. Gar keine Schwierigkeiten. Das haben wir, ja, 2-3 Mal gespielt, eben auch mit der Tochter, weil sie ist halt eben 6. Aber hab dann irgendwann mal gedacht, ja, da kann man vermutlich ja schon mal die 2. Stufe anwenden. Wie heißt die? Die Einsteigerstufe oder so? Keine Ahnung. Die ist irgendwie ab 7, 8. Vermutlich 8, bei dem es darum geht, dann eben auch diese Pferde nicht bloß zu nehmen, sondern dass man sie auch kaufen kann. Und dann immer wieder mal kommt es zu einem Turnier, bei dem man dann eben ja auswürfeln muss, wer dieses Turnier gewonnen hat. Und zwar kann jedes Pferd an einem Turnier teilnehmen. Übrigens beim ersten Level ist das auch schon so, dass man da Turniere macht, aber da hat jede Person einfach einen Würfel. Die Person mit dem höchsten Wert gewinnt das, mit dem höchsten Wert gewinnt das Pferd. Und wenn es da mehrere Leute sind, dann gewinnen halt auch mehrere Leute diesen Wert. Jetzt eben in der 2. Stufe, da können alle Pferde mit teilnehmen. Man wählt sich einfach ein Pferd aus seinem Stall und sagt, ich komme mit dem da, hat einen Wert ja, von 2 oder 3 noch drauf, dann kann man zusätzliche Würfel noch werfen. Also jede Person, die halt eben keinen spezifischen Wert für dieses spezifische Turnier hat, eben zum Beispiel ein pinkes oder ein rotes Turnier wird dann da gemacht. Was da genau gemacht wird, kann ich jetzt da nicht sagen. Das wird dann einfach ausgewürfelt. Jeder, die nichts Spezifisches haben, nehmen einen Würfel. Alle, die ein spezifisches Pferd haben, die können 2 oder 3 Würfel werfen. Da wird aber nur jeweils ein Würfel gewertet. Die Person mit dem höchsten Würfelwert, die gewinnt dann dieses Turnier, kann sich dann kein Pferd nehmen dieses Mal, sondern kriegt 2 Karotten. Mit diesen Karotten kann er dann später auf Kauffeldern Pferde kaufen. Und zwar mit dem Wert, der eben oben auf der Karte abgedruckt ist. Das ist die ganze 2. Partie. Geht es dann eben darum, mit dem Karotten zu wirtschaften. Man kriegt Karotten, man kann sie ausgeben. Und die Turniere werden da dargestellt, dass man eben mit bestimmten Pferden auch besser Turniere gewinnen kann. Die 3. Stufe, das ist dann die, ja, sagen wir, schwierigste Stufe. Da muss man schon etwas weiter überlegen. Auf welchem Alter spielt man das? 10? Mein Sohn ist 9, der kann das problemlos spielen. Gar kein Thema. Auch hier werden Pferde mit Karotten gekauft. Es gibt auch weiterhin Turniere, aber man kann nur an den Turnieren teilnehmen, wenn man ein Pferd hat, welches dafür ausgebildet ist. Klar, eben wie schon gesagt, die Pferde, die haben bestimmte Icons drauf, die haben jeweils 3 verschiedene Icons drauf für verschiedene Turniere. Entweder sind sie stark darin ausgebildet oder sie sind bloß darin ausgebildet. Dann kann man eben von 1 bis 3 Würfeln mit an diesem Turnier teilnehmen. Es gibt auch noch eine Tombola, die gibt es auch bei anderen, bei den anderen Level, aber da kann man einfach auswürfeln. Hier kann man auch auswürfeln, um ein Pferd zu gewinnen, aber hat man selber ein stark ausgebildetes Pferd, dann kann man mit mehreren Würfeln mit teilnehmen. Zudem gibt es noch eben auf dem Spielfeld bestimmte Ortschaften, die Hindernisse darstellen, so wie eine Weide oder ein Paddock oder den Stall oder Auslauf. Da muss man selber schauen, dass man bereits ein Pferd hat, welches auf so einem Ort dann ausgelegt werden kann. Erst dann kann man dort durchlaufen. Es gibt natürlich auch Gabelungen, Abzweigungen im Spiel. Ja, dann entscheidet man sich halt für einen anderen Weg, falls man nicht an ein solches Pferd rankommt, oder man hält Ausschau nach so einem Pferd, dass man sich das zulegen kann, damit man dann schneller ans Ziel kommt. Es gibt natürlich auch Pferde mit Pokalen darauf abgebildet, die geben dann jeweils noch einen weiteren Punkt am Ende des Spiels, wenn man eben die Pferde zusammenzählt. Im Originalspiel sind das Pferde, die dann im finalen Turnier gespielt werden kann. Die braucht man durch das Spiel hindurch eben selber nicht, aber im finalen Spiel braucht man dann eben solche finalen Pferde. Wenn man keines solches hat, dann kann man dann jeweils ein Turniergeld zahlen in Karotten, soweit ich weiß, damit man am Turnier teilnehmen kann. Ist jetzt aber hier bei dem Spiel nicht der Fall. Bei der letzten Stufe, die ich noch erwähnt habe, gibt es noch Freundekarte. Das sind Symbole von Pferden. Die haben ganz unterschiedliche Symbole. Es kann ein Kreis, ein Dreieck, ein Kleeblatt, eine Blume, ein Schmetterling, alles Mögliche sein. Wenn man mehrere solche Pferde in seiner eigenen Auslage hat, die auch noch Freunde sind, dann gibt es noch speziell Bonuspunkte. Also auch hierauf muss man achten. Es gibt verschiedene Aspekte. Eben Blockaden überwinden, Freunde sammeln, Pferde sammeln, ja, und so weiter und so fort. Also schon etwas kompliziert eigentlich von dem, was man alles darauf achten muss, dass man da gut durchs Ziel kommt. Das ist Fantasy Ranch, der Reitersflug. Vielleicht kommen wir dann nächste Woche mal zu der einfachsten Stufe des Originalspiels. Mal schauen, wie groß das Interesse ist. Ja, und das war's schon mit den Spielen, die ich jetzt so diese Woche gespielt habe. Aus der Print-and-Play-Bastelecke. Ja, diese Woche war ich wieder mal sehr fleißig. Ich habe mir Motanei gebastelt, ein Print-and-Play-Spiel, welches man bei Asmati Games runterladen kann. Ist ein Spiel, welches 2015 rausgekommen ist. Der Artist, der Karl Schulig. Und zwar ist es ein Spiel, ja, Ähnlichkeiten hat mit einem anderen Titel, den er bereits veröffentlicht hat, und zwar Ruhm für Rom, Glory to Rome. Ist da einfach eine kürzere, gestreamlightende Variante mit krasseren Effekten. Gespielt habe ich es leider selber noch nicht, bin hier noch etwas am Regelstudium, aber ja, darum kann ich hier auch nicht viel darüber erzählen. Gebastelt habe ich außerdem noch Subsistence, ein Spiel, welches ein Kickstarter-Projekt war, bei dem das Originalspiel, welches man nicht selber basteln muss, 100-mal hergestellt wird. Das nennt sich dann ein Make-100 Kickstarter-Spiel, bei dem, ja, eben dieses Originalprodukt dann 100-mal erstellt wird und dass man da quasi auch Slots haben muss, damit man ja Teil davon ist und auch ein solches Spiel hat. Natürlich ist es auch cool, dass ein Print-and-Play-Pledge angeboten wurde, dass auch andere Leute, die jetzt ja nicht zu viel ausgeben möchten, halt auch für Versand oder das Spiel selber, sich das Spiel dann eben auch selber basteln können. Subsistence ist ein Spiel von Susuru Games. Der Autor ist Chris Kennedy. Ist ein, ja, wie könnte man das nennen? Ein Kartenspiel, bei dem man bestimmte Felder ausfüllen muss. Ich habe da neulich irgendwo gesehen, dass es ein Hadrian's Wall in Mini ist. Hadrian's Wall oder Hadrian's Wall selber nicht gespielt. Darum kann ich hier nicht groß sagen, worum das es da geht. Aber bei Subsistence haben wir geschichtlich ein Spiel, welches irgendwo in Britannien abspielt, bei dem noch Völker gibt, die noch große Monolithen aufstellen, die ihnen dann Glück und Wohlstand für das neue Zuhause geben sollen. Wir haben 36 verschiedene Karten, auf denen sind auf der einen Seite dann eben diese Hinkelsteine, diese Monolithen, Megalithen darauf abgebildet mit einem speziellen Namen. Da sind noch Punkte drauf. Wenn man bestimmte Konstellationen auf seiner Landkarte hat, dann kriegt man eben Punkte am Ende des Spiels. Auf der Rückseite sind dann eben diese erwähnten Landkarten, sind Abschnitte von 3 bis 4 Gebieten drauf, bei denen man bestimmte Entwicklungen drauflegen kann. Diese Länder haben auch noch verschiedene farbige Hintergründe. Sie stellen Felder, Wälder und Moore dar, die man dann eben geschickt füllen muss, damit man auch bestimmte Kettenzüge machen kann, damit das Land dann eben aufblühen kann, damit man möglichst viele Punkte kriegen kann, ja, je nachdem, was für Megalithen, Monolithen das man aufgebaut hat. Das Spiel beginnt so, dass man dann eben das ganze Kartendeck mal mischt. Es werden dann 3 Stapel erstellt. Von diesen 3 Stapeln kann man sich als Startspieler eine Monolithenkarte nehmen, die man bei sich auf die Auslage hinlegt, dann kommt jeder Spieler mal dran, kann sich hier eben so eine Karte draften. Und man draftet bloß eine Karte. Dann, wenn man am Zug ist, muss man diese Karte aktivieren. Darunter hat es 3 Stufen von Einkommen, die man hat. Einkommen sind ja Entwicklungen, die man bauen kann. Das sind Pflanzen, das sind Herde, also Tierherde oder Häuser. Naja. Kurz gesagt, das sind Tokens, die man dann kriegt und die man sich selber auf die Landkarte drauflegen kann. ja, eben, es wird die erste Karte aktiviert. Darauf steht, dass man auch meistens, also eigentlich immer, als erstes eine Landkarte kriegt. Diese Landkarte wird ja von der offenen Auslage genommen. Es haben eben drei Stapel, das sind drei Monolithen obendrauf. Beim Aufbau wird dann aber noch jeweils eine Karte umgedreht und darunter hingelegt. Wir haben eine Auswahl von eben sechs Karten, drei Monolithen und drei Ländereienkarten. So eine Landkarte nimmt man, legt sie unter seinen Hinkelstein hin und dann nimmt noch eine weitere Entwicklung, die da drauf steht, und kann sie bereits als erstes auf seine Karte drauf platzieren. Die Länder sind so gemacht, dass man, wenn man bestimmte Gebiete beendet hat oder vervollständigt hat mit diesen Tokens, mit diesen Entwicklungen, dann kriegt man noch Boni. Entweder sind das Punkte am Ende des Spiels oder weitere Karten. Oder wenn man seine ganze Kartenauslage, was dann eben sechs Karten sind, voll hat, dann kriegt man weitere Token. Das Spiel ist es dann eben möglichst Kettenzüge aufzubauen, dass man möglichst viele solche Developments kriegt, solche Entwicklungen, dass man dann möglichst viele Ländereien voll hat, am Ende des Spiels möglichst viele Punkte generieren konnte von diesen Ländereien, oder auch, dass man ja diese Punkteentwertungen, die dann auf der Karte aufgedruckt sind, auf diesen Monolithenkarten, die man eben draftet, dass man da möglichst oft diese Sterne freischalten kann und dann möglichst viele Punkte kriegt. Das Spiel selber, ja, sind daneben diese 36 Karten und diese Token, die man basteln kann. Diese Token kann man theoretisch auch sein lassen, also diesen ganzen Aufwand, diese Token zu erstellen. Denn mit den laminierten Karten, so wie ich sie jetzt habe, kann man im Prinzip auch eben auch so einen abwaschbaren Stift nehmen und diese Symbole eben von diesen Herden, von diesen Harvest, heißt also Pflanzen, Ernte, oder von diesen Häusern, die man daneben baut, die kann man sich auch auf der Landkarte einzeichnen. Das ist auch relativ gut möglich und sind am Ende des Spiels jetzt ja im Solospiel bloß drei Karten, die man dann wieder sauber wischen muss. Genau. Das Spiel selber ist eigentlich sehr kompakt, aber man hat relativ viel zu bedenken. Man muss möglichst gut schauen, welche Punktekarte oder welchen Monolithen, dass man sich da schnappt, damit man diese Punkte vervollständigen kann. Man muss schauen, dass man genug Entwicklungen kriegt, die man eben sauber platzieren kann, die einem dann weiterhin noch weitere eben Länderkarten oder Monolithenkarten geben, die dann gut ineinander oder miteinander harmonieren, damit sie dann auch möglichst viel eben weitere Punkte generieren, weitere Entwicklungen generieren, dass man möglichst alle Ländereien voll hat. Das Spiel ist dann eben fertig, wenn man eine Auslage von drei solcher Monolithen hat und drei darunter liegenden Ländereienkarten hat. Denn jedes Mal, wenn man eine Monolithenkarte aktiviert, dann schiebt man die Länderkarte eine weitere Stufe nach oben. Jede Monolithenkarte hat drei Stufen, die einem dann sagen, welche Entwicklungen oder welche Karten das man kriegt. Hat man das dreimal gemacht, dann liegt die Ländereienkarten komplett darüber, dann gibt es auch keine weiteren Einkünfte mehr, dann muss man mit den nächsten Karten oder mit den nächsten Monolithen noch so lange weiterspielen, bis man alle abgedeckt hat. Dann sind 9 Züge rum und das Spiel ist dann eben durch. Ich selber hab's bloß in der Solo-Version gespielt. Das Spiel kommt aber sogar mit zwei verschiedenen Solo-Versionen. Es gibt eben die eine, die dann ja quasi sehr simpel ist, bei der man einfach ein Mehrpersonenspiel ja nachspielt, indem man aber einfach alleine spielt. Also es gibt keinen Gegner. Dann gibt es noch die Möglichkeit, das Ganze mit einem Gegner zu spielen, bei dem man auch für den Gegner einen Aufbau macht. Es werden keine Token platziert, aber Punkte werden so gerechnet, als hätte er möglichst viel und gut erreicht. Wenn man da denn die Punktezahl des Gegners schlägt, dann hat man eben das Spiel gewonnen. Ich habe bloß die simple Version gespielt, aber simpel heißt nicht, dass es einfach ist, denn ich habe ja nicht mal die unterste Stufe der Punkte erreicht. Es war also ziemlich knackig. Ich möchte das Spiel noch mit meiner Frau spielen. Mal schauen, wie das dann rauskommt. Das ist Subsistence, eben ein Spiel, welches 2022 rausgekommen ist, von Chris Kennedy. Ja, und das waren schon die Spiele, die ich so diese Woche gebastelt und dann eben auch noch gespielt habe. Das war es im Großen und Ganzen von den Spielen, die ich so diese Woche gespielt habe. Da kam wieder einiges zusammen, etwas Neues, etwas Altes. etwas frisch gebasteltes. Ist doch toll. Wollt ihr mit mir in Kontakt treten, dann dürft ihr das natürlich wie immer machen. Ihr findet diese Angaben dazu, wie ihr mich erreichen könnt, auf meiner Website. Ich freue mich natürlich über jede Zuschrift. Tja, und somit bleibt mir nichts weiteres mehr zu sagen als gut Brett, weiterspielen, ciao zusammen. So, es ist Sonntag, es ist noch nicht mal 7 Uhr am Morgen. Ich bin um 6 Uhr aufgestanden, damit ich den Podcast aufnehmen kann. Ich muss am Nachmittag wieder arbeiten. heute habe ich tatsächlich mal kein Brot im Ofen. Das habe ich nämlich gestern Abend schon gemacht. Blöderweise ist es natürlich nicht aufgegangen, weil ich keine Zeit hatte zum Aufgehen lassen. Wir haben halt zum Nacht noch irgendetwas Cooles gebraucht und da ist halt das Brot ja ziemlich gut gelegen. Aber eben, es ist ein bisschen kompakt geworden, weil es nicht aufgehen konnte. Naja, heute Morgen dürfen wir nicht wieder davon essen. Vom Geschmack ist eigentlich fein, aber es ist eben super kompakt, also wirklich so ein Ziegelsteinbrot. Ja, allzu viel habe ich eigentlich gar nicht mehr zu erzählen. Ich lasse euch das Wochenende und dann die Woche noch geniessen. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin, ciao zusammen.